Lieber Herr, wir wollen jetzt zu dir kommen und auf dein Wort hören. Amen. Ich weiß nicht, ob euch das eben aufgefallen ist, ich glaube, das ist eins meiner zukünftigen liebsten Weihnachtslieder. Das ist eigentlich ein Advents- und Weihnachtslied erster Güte. Jesus, ich komme. Der Himmel steht offen über mir und am Ende die Erkenntnis, Gott liebt uns grenzenlos. Ich finde, das passt super zu den drei Weisen aus dem Morgenland. Ich könnte mir vorstellen, wenn die das Lied gekannt hätten, die hätten das unterwegs ständig gesungen. Der Himmel steht offen über mir. Ja, sie haben den Stern gesehen und sie haben die ganze Zeit gedacht, Jesus, ich komme. Sie wussten vielleicht noch nicht, wem sie da genau begegnen würden, aber das war ihre Erwartung. Sie wollten dort ankommen. Gewöhnlicherweise wird ja über die Weisen aus dem Morgenland eher nach Weihnachten gepredigt. Aber es ist ziemlich sicher, dass diese Geschichte einen sehr deutlich vorweihnachtlichen Vorlauf besitzt. Und diese Leute, die sich da aufgemacht haben, die hatten eine riesige Erwartung und ihre Erwartung wurde nicht enttäuscht. Deswegen passt die Geschichte auch gut in die Adventszeit. Es gibt ja leider genügend kritische Theologen, die das Ganze für eine nette Geschichte halten, sowas wie eine Legende. Aber für manche Kritiker völlig überraschend gibt es die Möglichkeit, dass es einfach so war, wie es in der Bibel steht. Ich glaube schon allein deswegen an die historische Richtigkeit dieser Geschichte, weil wir es mit einem wahrhaftigen Gott zu tun haben. Und dieser Gott legt im Gegensatz zu vielen anderen Göttern, die in verschiedenen Religionen angebetet werden, sehr viel Wert auf geschichtliche Bezüge. Und außerdem, wenn Gott besondere Zeichen in der Welt setzt, dann ist auch zu erwarten, dass ungewöhnliche Dinge passieren. Deshalb konzentrieren sich auch ganz besondere Dinge in der Natur, aber auch übernatürliche Dinge rund um das gewaltige Ereignis der Geburt Jesu. Schließlich hat Gott damals den ganz entscheidenden Schritt auf uns Menschen zugetan. Ich bin auch froh, dass jeder der vier Evangelisten so etwas andere Schwerpunkte setzt in seinen Bericht über Jesus. Und Matthäus ist derjenige, der die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland als einziger erzählt. Das ist eine Besonderheit, die ihm wichtig war, das wollte er festhalten, obwohl diese Geschichte auch an eine historische Tragödie erinnert, nämlich den Kindermord des Herodes in Bethlehem. In erster Linie wird aber der Stern von Bethlehem und die Reise der Weisen zum großartigen Zeichen des Messias und nebenbei auch ein Zeichen der globalen Reichweite Gottes. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Geschichte inklusive dem Stern von Bethlehem weder ein Märchen noch eine Legende noch ein Mythos ist. Und deswegen hoffe ich und glaube ich, dass uns beim Lesen dieser Geschichte selbst ein Licht im eigenen Leben aufgehen kann. Wir lesen mal den Text aus Matthäus 2, ab Vers 1. Ich habe es ein bisschen hier auf der Folie zusammengefasst, die wesentlichen Elemente. Das, was fehlt, das könnt ihr vielleicht auswendig. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie, also die Weisen, nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ja, eine ganz erstaunliche Geschichte ist das hier, und man fragt natürlich zunächst mal, wer waren diese Leute? Woher kamen sie und wieso haben sie sich auf so einen langen und gefährlichen Weg in ein für sie fremdes Land gemacht? Welchen Glauben hatten sie und mit welchem Glauben gingen sie wieder zurück in ihre Heimat? Gewöhnlicherweise werden die Ereignisse ja in einen ganz engen zeitlichen Zusammenhang mit der Geburt Jesu in Bethlehem gestellt. Und es gibt, glaube ich, kaum eine weihnachtliche Darstellung der Szene im Stall, wo nicht auch die drei Weisen aus dem Morgenland irgendwo zumindest im Hintergrund rumstehen oder gerade dabei sind, anzukommen. Wenn man sich die Sache aber genauer anschaut, dann merkt man, dass die Ereignisse höchstwahrscheinlich gar nicht so eng zusammenlagen, wie man im ersten Moment denkt. Josef ist mit Frau und Kind so 33 Tage nach der Geburt Jesu erstmal ins 10 Kilometer weiter nördlich gelegene Jerusalem gewandert, weil Jesus dort im Tempel als Erstgeborener, wie es üblich war, segnen zu lassen. Und gleichzeitig musste Maria, davon berichtet auch Lukas, das Reinigungsopfer bringen, was vorgeschrieben war nach einer Geburt. Und danach ging es erstmal für die drei nach Bethlehem zurück. Ich denke auch, dass der Weg zurück nach Nazareth viel zu strapaziös gewesen wäre für das kleine Baby. Und deswegen hatte Josef beschlossen, erstmal in Bethlehem zu bleiben. Und da wohnen sie jetzt erstmal in einem einigermaßen ordentlichen Bethlehemer Haus. Und gleichzeitig war was im Busch. Gleichzeitig waren die Weisen unterwegs oder kurz nach der Geburt Jesu, das ist nicht so ganz sicher, wann sie aufgebrochen sind, aber sie kommen aus dem Osten. Sie kommen von ziemlich weit weg, deswegen übersetzt das Luther mit diesem schönen Begriff Morgenland. Das ist ein alter Begriff, der den Orient oder den Mittleren Osten beschreibt, aus der Perspektive Israels oder auch von unserer Perspektive aus. Aus der europäischen Perspektive ist das eben da, wo die Sonne aufgeht, deswegen Morgenland. Es waren Gelehrte, die ziemlich sicher aus dem persisch-medischen Raum kamen, eventuell sogar aus Indien. Also die waren hunderte Kilometer weg. Auch gut möglich, dass sie aus der Gegend von Babylon kamen. Die ganze Region, Medien, Persien, Babylon, auch bis hin nach Indien, war bekannt für Leute, die beste Kenntnisse des Sternenhimmels hatten. Und dass sich schließlich einige von ihnen auf den Weg gemacht haben, nach Israel, nur um ein neugeborenes Kind zu sehen, das ist sehr außergewöhnlich. Und das hat mit diesem speziellen Stern zu tun. Dazu kam sicherlich auch noch eine persönliche Sehnsucht, eine starke Erwartung, die in diesen Weisen gesteckt haben muss, sonst wären sie ja nie zu dieser Reise aufgebrochen. Das waren astronomische Profis und üblich war es damals, dass sie gleichzeitig auch astrologisch tätig waren. also als Sternzeichendeuter. Diese Kombination aus Forschung und Horoskopie, die war noch mindestens bis ins 17. Jahrhundert üblich, sogar noch zur Zeit von Johannes Kepler. Kepler hat noch Horoskope erstellt, als Christ wohlgemerkt, Horoskope für Prominente. Das hat er getan, obwohl er nicht daran glaubte, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Die Weisen jedenfalls damals haben den Himmel nicht nur aus naturwissenschaftlichem Interesse beobachtet, sondern sie versuchten Zusammenhänge zu finden mit den Ereignissen auf der Erde. Und als dann plötzlich dieses besondere Objekt erschienen war, da sahen sie die Ankündigung eines ganz großen Moments in der Geschichte der Menschheit und der Völker. Stand vielleicht die Geburt eines von vielen erhofften Friedenskönigs bevor? War es vielleicht dieser Messias, den die Juden erwarteten? Sie deuteten jedenfalls den Stern als seinen Stern. Sie waren auch keine Magier, wie das manchmal übersetzt wird. Der Begriff Magier ist heute extrem missverständlich. Es waren keine okkulten Zauberer oder Zaubertrickkünstler wie im Zirkus. Ja, das waren sie nicht. Sie haben vielleicht zu dem medischen Priestergeschlecht gehört, das vermuten manche Historiker. Aber Matthäus verwendet den Begriff Magoi, daher kommt das mit den Magiern, weil man zur Zeit Jesu damals Priester und Gelehrte aus dem iranischen Raum als Magoi, als Priester bezeichnet hat. Und die waren dann in der Regel Anhänger von Zarathustra, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Vielleicht waren es auch Abgesandte ihrer Regierung, dafür würde sprechen, dass diese lange Reise finanziert wurde und auch die wertvollen Mitbringsel, die sie dabei hatten. Aus alttestamentlicher Perspektive geht sogar ein Teil einer uralten messianischen Prophezeiung aus Psalm 72 in Erfüllung. Da heißt es, die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Damit wäre auch geklärt, wieso man dann im späten Mittelalter begann, sie die heiligen drei Könige zu nennen. Wegen der drei königlichen Geschenke und wegen dieser Bibelstelle. Es gibt auch die interessante Theorie, dass diese Weisen möglicherweise Nachfahren vertriebener Juden waren aus der assyrischen oder der babylonischen Gefangenschaftszeit ab 600 vor Christus. Das würde ihr starkes Interesse an der Geburt eines jüdischen Königs erklären. Wir wissen es nicht genau. Was wir auch nicht wissen, ob sie zu dritt waren. Das wird nirgends in der Bibel gesagt. Matthäus spricht von einer unbestimmten Mehrzahl. Also es können viele gewesen sein oder sogar nur zwei theoretisch. Also es müssen mindestens zwei gewesen sein. Es gibt alte Kunstwerke, auf denen 2 bis 12 Weise zu sehen sind. Also erst später waren das immer 3. Also man ging auch am Anfang davon aus, dass es eine unbestimmte Zahl war. Und als sie in Jerusalem ankommen, da sagen sie, wir haben seinen Stern gesehen. Und diesen Stern haben sie nicht nur als Zeichen interpretiert, sondern offensichtlich haben sie den auch als Navigationshilfe genutzt. Und das interessiert natürlich Astronomen bis heute. Was war das wohl für ein Stern? Was war das für ein Gestirn? Was für eine Himmelserscheinung, die sie dermaßen motivierte? Und was stand schließlich tief im Westen über einem Haus in Bethlehem? Fast alle, die diesen Text seit Matthäus gelesen haben und ihn für glaubwürdig halten, die gehen von einer realen astronomischen Erscheinung aus. Theologisch und nicht astrologisch betrachtet war es eine Himmelserscheinung, die der Schöpfer selbst als Zeichen zur Geburt seines Sohnes gewählt hatte. Und was hier offensichtlich wird an dieser Geschichte, auch deshalb, um die Nachricht von der Bedeutung der Geburt Jesu in die Welt hineinzubringen. durch Leute, die von ferne kamen, aus dem Osten. Als zur Zeit des Florentiner Malers Giotto di Bondone im Jahr 1301 der Halleische Komet auftauchte und sehr hell leuchtete am Himmel, da war das natürlich eine Steilvorlage für ihn als Maler. Da hat er sofort gedacht, ja, das ist sowas wie der Stern von Bethlehem. Das Ereignis inspirierte ihn für dieses Bild und seither viele Künstler, die den Stern von Bethlehem als Schweifstern, als Komet malen. Das wurde aber je länger, je mehr von Historikern wieder verworfen, weil ein Komet galt zur Zeit Jesu und auch später noch grundsätzlich als Unglücksbringer und das hätte gar nicht zum Christus gepasst. Später wurde dann eine dreifache Planetenkonjunktion angenommen. Also die Begegnung von zwei hellen Planeten, die sich aufgrund der Verhältnisse der Umkreisung der Planeten um die Sonne eine dreifache Begegnung zweier Planeten in einem Jahr ergeben hat. Und das war der Fall von Jupiter und Saturn im Jahr 7 vor Christus. Und weil das auch ziemlich gut zu den Geburtsdaten Jesu passt, denn er muss vor dem Tod von Herodes dem Großen geboren worden sein und der ist 4 vor Christus gestorben, das ist historisch bezeugt, da passt das also sehr gut in diese Zeit. Und deswegen haben viele gesagt, ja, es könnte vielleicht diese Planetenkonstellation gewesen sein, die die Weisen veranlasst hat, nach Jerusalem zu reisen. Aber die standen damals so weit auseinander, noch weiter als hier auf diesem Bild zu sehen, dass selbst ein Halbblinder nicht nur einen Stern gesehen hätte, sondern mehrere. Trotzdem kann das ja sein, dass es hier einfach um eine Himmelserscheinung ging und dass das passt. Johannes Kepler hat dann 1604, also ungefähr 300 Jahre später, eine Supernova-Explosion beobachtet, neben ihnen auch viele andere. Plötzlich erscheint ein heller Stern am Himmel. Und dieser helle Stern verschwand nach einiger Zeit wieder. Also das gab es immer schon, 1054 zum Beispiel ist auch ein Stern explodiert, wurde für mehrere Wochen extrem hell am Himmel, und dann verschwand er wieder. Wenn man heute mit dem Fernrohr dorthin schaut, sieht man diesen Nebel. Also man sieht den immer noch nach 1000 Jahren. Das war eine gewaltige Explosion. Manche schlossen daraus, dass vielleicht der Stern von Bethlehem so eine Supernova-Explosion gewesen ist. Aber dann, ziemlich genau vor 11 Jahren, gab es eine ganz außergewöhnliche Kometenerscheinung am Himmel. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch mitgekriegt hat, aber innerhalb von wenigen Tagen explodierte ein Komet und er steigerte seine Helligkeit innerhalb von wenigen Tagen ums 300.000-fache. Und dieser Komet wäre normalerweise nur mit einem riesigen Teleskop sichtbar gewesen, aber jetzt wurde er plötzlich problemlos fürs bloße Auge sichtbar. Als verwaschener Stern stand er plötzlich neu am Himmel. Und dann wanderte dieser Komet auch noch von Nordosten über Norden nach Nordwesten bis zum Südwesten über den Himmel. Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, wenn man diesen Kometen jetzt genommen hätte, um nach ihm zu navigieren, dann wäre man ungefähr so eine Kurve gelaufen aus dem Bereich Babylon, Iran, Irak Richtung Israel. Also es könnte sogar sein, dass man den tatsächlich als Navigationshilfe hätte nutzen können, damals zur Zeit der Weisen. Es war dann sicherlich was anderes, ein anderer Komet hätte es sein können. Und es ist interessant, dass wir gerade was ganz Ähnliches erleben. Es steht gerade ein Komet am Himmel, der nicht aussieht wie ein Komet. Also ein Komet ohne Schweif, der hätte man in der Antike, hätte man den nicht als Unglücksbringer interpretiert, weil man gar nicht gewusst hätte, dass es ein Komet ist. Und deswegen hätte er als neuer Stern gelten können. Jetzt ist leider Suppe da oben am Himmel, aber wenn die nächsten Tage mal ein klarer Sternenhimmel ist, schaut mal so Richtung Plejaden und etwas weiter nördlich, da düst er gerade entlang. Ja, also war vielleicht der Stern von Bethlehem so ein getarnter Komet, als Stern getarnter Komet? Mir erscheint das gar nicht so abwegig. Ob Gott überhaupt ein physikalisch fassbares Phänomen verwendet hat, das steht bis heute in den Sternen. Ich denke, dass uns der Schöpfer hier keine Erklärung schuldig ist, aber es ist auch nicht verboten, sich über die Natur dieses Sterns Gedanken zu machen. Was auch immer dieser Stern war, er war für die Weisen eindeutig sichtbar und hat sie zu Jesus geführt. Aber ist es nicht seltsam, dass Gott den eher heidnisch geprägten Weisen so sehr entgegenkommt, dass sie sich durch Sterndeutung auf den Weg zu Jesus machen? Ich habe mich gefragt, unterstützt das nicht irgendwie auch die Astrologie und die Erstellung von Horoskopen? Ist Gott da vielleicht doch dafür? Nein, weil die heidnische Zeichendeuterei wird von Gott schon im Gesetz des Mose ganz klar verurteilt. Und dort wird auch verurteilt, dass man die Sterne als Sterne wie Gottheiten ansieht und verehrt. Auch wird jede Zukunftsvorhersage in der Bibel verworfen, die nicht unmittelbar auf Gottes Wort selbst zurückgeht. Jesaja mahnt zum Beispiel die Israeliten mal mit einem ziemlich spöttischen Unterton und sagt ihnen, dass sie sich lieber auf Gott verlassen sollen als auf irgendwelche windigen Sterndeuter. Jesaja 47, Vers 13 folgende: Es sollen hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die an jedem Neumond kundtun, was über dich kommen werde. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Aber trotzdem ist nicht gleich jede Sternbeobachtung Götzendienst. Schon im Schöpfungsbericht wird ja gesagt, dass die Sterne am Himmel zu einem ganz besonderen Zweck geschaffen sind, dass sie zumindest den Menschen zu diesem Zweck dienen können. Da steht, dass sie Zeichen geben, Zeiten, Tage und Jahre bestimmen helfen. Das steht schon im ersten Kapitel der Bibel, ganz interessant. Also doch Zeichendeuterei, weil hier steht ja auch Zeichen. Nein, es geht hier um Zeitzeichen, um ganz praktisch verwendbare Zeitmesser. Und dazu waren Sonne, Mond und Sterne auch später in Israel ganz wichtig. An den regelmäßig wiederkehrenden Himmelsereignissen haben die Leute erkannt, wann man welches Fest feiern sollte, wann der Sabbat war, wann die Gedenktage. Und noch heute hat ja unser Kalender ganz viel mit den astronomischen Begebenheiten zu tun. Die Atomuhr und sonst was würde uns nichts nützen, wenn die irgendwie ein bisschen da sich abweichen würde. Also wir brauchen den Tagesablauf anhand astronomischer Verhältnisse. Das bestimmt unseren Lebensrhythmus. Und zusätzlich haben die Sterne aber auch noch als Illustration der Erhabenheit Gottes gedient, immer schon. Und das Tolle daran ist, dass die Faszination am Sternenhimmel bis heute nichts an Eindrücklichkeit eingebüßt hat. Ich würde sogar sagen, man ist je mehr fasziniert, je mehr man entdeckt und sich damit beschäftigt. Wir sehen da immer noch längst nicht alles, und was wir sehen, verstehen wir nicht alles. Aber Gottes Schöpfung wird beim Betrachten des Sternenhimmels nicht kleiner, je mehr wir verstehen, sondern immer größer, gewaltiger und unfassbarer. Und deswegen finde ich es genial. Der Sternenhimmel veranschaulicht bis heute die unfassbare Größe Gottes. Also, wenn du das nächste Mal zum Sternenhimmel guckst, vielleicht nutzt du die Weihnachtstage mal. Ich hoffe, er reißt mal auf und wir können dann wieder singen, der Himmel steht offen über mir, dass man dann einfach auch mal vor die Tür geht und sich das da oben anschaut. Wir haben ja hier beste Verhältnisse in Winterbach. Und dann guckst du da hoch, trotz Lichtverschmutzung, trotz Satelliten und Weltraumschrott, und du guckst zu diesem klaren Sternenhimmel. Und dann lasst dich an die Größe Gottes erinnern. Kommt euch übrigens dieser Text hier bekannt vor aus Jesaja 40. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. An welches Lied erinnert euch das? Genau, dieses Kinderlied, weißt du, wie viele Sternlein stehen, das geht auf diesen Text zurück. Und es ist tatsächlich so, dass wir auf diese Frage aus diesem Kinderlied, die von Jesaja stammt, bis heute tatsächlich keine gültige naturwissenschaftliche Antwort haben. Wir wissen es immer noch nicht, wie viele Sternlein da oben stehen. Und es ist auch so, es scheint so zu sein, dass wir von der ganzen Materie da oben überhaupt nur 5% maximal überhaupt sehen können oder mit unseren Instrumenten erkennen können. Also Astronomen stehen hier vor einem ganz großen Rätsel. Es gibt sehr viel mehr Masse, als sie zu sehen ist oder nachzuweisen ist. Vergiss also beim Blick in die Unendlichkeit des Nachthimmels nicht, dass Gott dich unendlich liebt und dass er dir gleichzeitig ganz nah sein kann. Und dann nutzt Gott die Sterne in der Tat auch als Zeitzeichen im Zusammenhang mit besonderen Ereignissen in der Weltgeschichte. Zeichen an Sonne und Mond bei Josua, Zeichen bei der Geburt Jesu, Zeichen bzw. die Finsternis beim Tod Jesu am Kreuz, vom Himmel fallende Sterne im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes am Ende der Zeit. Aber alle diese Zeichen, die sollen das Vertrauen in ihn stärken und nicht in irgendwelche Zeichendeuterei. Aber was ist jetzt mit dieser Zeichendeuterei der Weisen? Die hat doch offensichtlich funktioniert. Ich glaube, dass Gott diesen Leuten entgegengekommen ist. Er holt sie aus ihrem gewohnten Umfeld ab. Aus ihrem Denken holt er sie ab und lässt sie stellvertretend für viele Völker Jesus den Retter finden. Und dagegen verblassen alle Sterne und ihnen geht bei Jesus ein ganz neues Licht auf. Sie hofften ja, einen großen König zu treffen, einen, der von Gott kommen muss, den Friedenskönig vielleicht. Dem wollten sie huldigen, den wollten sie anbeten und ihre Erwartung war riesengroß. Diese Erwartung sollen wir auch haben. Wenn wir Gott begegnen, dann sollen wir das mit einer ganz großen Erwartung tun. Und lass dich unbedingt auf Jesus ein. Lass dich drauf ein und rechne damit, dass du etwas entdeckst, was du bisher nicht gesehen hast. Die Weisen haben damals nicht gezögert, sich auf den Weg zu machen und sie haben Jesus gefunden. Dann haben sie sich erst mal durchfragen müssen in Jerusalem. Ich finde das ein bisschen seltsam. Eigentlich hätte das doch bekannt sein müssen. Haben sie sicher auch gedacht. Wenn dieser gewaltige Friedenskönig geboren ist, das muss ich doch hier rumgesprochen haben. Aber selbst Herodes hatte keinen Schimmer. Der hat bloß Angst um seinen Posten, weil wenn da was dran ist mit dem Messias, dann wäre das ja ein Konkurrent, dann muss man den ausschalten. Und dann hat er erstmal die Schriftgelehrten und hohen Priester zusammengerufen und hat erforschen lassen, ja, wo und wie und was, wie ist das mit diesem Messias? Wenn ja, wo wird er geboren? Wisst ihr was? Und es ist auch wirklich erstaunlich, dass die Weisen sich von diesem ganzen Tamtam nicht haben irritieren lassen. Sie hätten ja enttäuscht zurückgehen können und sagen, naja, also wenn hier keiner was weiß, dann haben wir uns wohl auch getäuscht. Da gehen wir wieder zurück. Das wird nichts mit diesem Friedensbringer. Aber dann gehen sie erstmal in so eine vertrauliche Sitzung mit Herodes und erklären ihm, wieso sie diesen Stern der Geburt des Messias zuordnen. Herodes will es genauer wissen. Er will auch wissen, wie lange die ganze Geschichte schon läuft. Und sie ahnen nichts von dem teuflischen Plan. Und dann machen sich die Weisen auf den letzten Wegabschnitt. Und bis zum Ziel spielt der Stern eine entscheidende Rolle am Himmel. Er steht schließlich über dem Haus, in Bethlehem, in dem die junge Familie mit dem kleinen Jesus wohnt. Also da sind sie, wie gesagt, schon in einem Haus. Für die fremden Männer ist das der Höhepunkt. Dieser Moment ist der Höhepunkt ihrer Reise, wo sie ankommen, wo sie wirklich ankommen bei Jesus. Ich denke, das muss eine sehr eindrückliche Begegnung mit dem kleinen Jesus gewesen sein. Und die war völlig unabhängig von den ärmlichen äußeren Umständen. Jesus lag zwar nicht mehr in einer Futterkrippe, aber da war auch nichts typisch Königliches. Und es ist interessant, nicht dieser verfolgungswahnsinnige Herodes hat den größten Eindruck gemacht auf die Weisen, sondern der kleine Jesus. Ich vermute auch ganz stark, dass die Eltern Josef und Maria ihnen einiges erklärt haben zu den besonderen Umständen der Geburt. Und die Weisen erhalten die Bestätigung, dass sie tatsächlich vor dem Friedensbringer dieser Welt stehen. Und sie bringen ihre Geschenke als Anerkennung der Königswürde dieses kleinen Kindes. Vielleicht haben sie in diesem Moment auch verstanden, dass es nicht um politischen Frieden geht, sondern um den viel grundlegenderen Frieden mit Gott. Einen Frieden, den ihnen Gott in diesem Moment selbst schenkt. Josef und Maria wehren das Gebet der Weisen auch nicht ab. Das müssten sie ja normalerweise tun. Also wenn in Gegenwart eines frommen Juden ein Mensch als Gott verehrt und angebetet wird, dann muss man da sofort einschreiten. Das darf ein frommer Jude auf keinen Fall zulassen. Aber Maria und Josef als fromme Juden haben dem nicht gewehrt. Und das ist auch ein ganz sicherer Beleg dafür, dass sie selber verstanden hatten, dass ihr Kind tatsächlich der angekündigte Messias und Sohn Gottes war. Gekommen, um nicht nur Israel, sondern die Völker der Erde, den Völkern der Erde Gottes Frieden zu bringen. Die Botschaft ist der Hammer. Und genauso ist auch der Hammer, dass wir heute noch mit diesem Jesus ganz direkt und ohne große Umwege, ohne riesige lange Reise in Kontakt treten können. Also nutzt unbedingt auch die vor euch liegende Weihnachtszeit, wo ihr hoffentlich auch stille Stunden habt. Nutzt diese Zeit, um nicht nur euch gegenseitig zu begegnen, sondern nutzt die Zeit, Jesus zu begegnen. Und dann lass dein gewohntes Denken auch mal los und entdecke Gott ganz neu in dem, was du bei Jesus entdeckst. In ihm ist Gott gewaltig wie der Sternenhimmel und gleichzeitig ganz sanft und auch ganz nah wie das Kind in Bethlehem. Also mach die nächsten Tage mal einen Termin mit ihm aus, vielleicht auch unter einem klaren Sternenhimmel oder an einem anderen Platz, wegen mir auch unterm Weihnachtsbaum. Hauptsache, es lenkt dich nichts ab. Er wartet darauf, dass du bei ihm ankommst. Und er will, dass er in deinem Leben ankommt. Und dass dir dann ein Licht aufgeht, das im Gegensatz zum Stern von Bethlehem nie wieder verblasst. Halleluja, du liebst mich grenzenlos. Amen.